Es war ein 0:0 der besseren Art. Aber haben die Lilien gegen Hertha BSC einen Punkt gewonnen oder zwei liegen gelassen? Dazu jetzt gleich mehr in der Heiner-Stube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Montagmorgen, einen knappen Tag nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 gegen Hertha BSC. Ich saß gestern im Stadion, neben mir, 2 Meter entfernt, war ein Mann, der sehr emotional war, sich mittlerweile wieder etwas beruhigt hat. Hallo Nick.
Ja, ich habe mich beruhigt, keine Sorge.
Alles klar. Und Jakku habe ich gestern im Stadion nicht gesehen, aber er hat das Spiel auch gesehen. Hallo Jakku, herzlich willkommen.
Gute in die Runde, ich war tatsächlich auch im Stadion. Da haben wir, vielleicht hätten wir im Vorfeld mal kommunizieren sollen, aber alles gut. Ich hatte Besuch aus Berlin, wir saßen im Nordblock, haben das Spielgeschehen von dort aus begutachten dürfen.
Alles klar. Ja, Hertha BSC, müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, ist Florian Kohfeldt hat vor dem Spiel gesagt, Hertha ist ganz klar der Favorit für die Partie. Hertha hat selber, die offiziellen Spieler haben immer wieder gesagt, sie wollen aufsteigen. Das muss für mein Empfinden auch der Anspruch sein für einen Club mit den Möglichkeiten aus der Hauptstadt. Aber ist Hertha BSC für euch beide wirklich ein Aufstiegsfavorit? Was sagst du dazu, Jakob? Und was sagen vor allem deine Berliner Freunde dazu? Das ist ja auch nochmal interessant.
Also es ist tatsächlich ein Berliner Freund gewesen und mit noch ein paar Gästen aus dem Odenwald. Wir haben uns gemeinsam das Spiel angeschaut und natürlich haben sie Ansprüche, ne? Ich meine, die sind eigentlich relativ zufrieden mit der Transferpolitik, die jetzt getätigt worden ist. Und wenn wir uns alleine die Marktwertstatistik in der Liga angucken, dann wissen wir, okay, Hertha hat nicht nur eingekauft und stellt eine Mannschaft auf, um irgendwie im Mittelfeld zu landen oder sich vom Abstieg fernzuhalten, sondern die wollen oben angreifen und die wollen auch, na, die hören es zwar nicht gern, aber der Big City Club ist es immer noch. Der Investorenverein hat nicht funktioniert, aber ja, wenn sie Union Berlin da oben sehen, dann wollen sie natürlich auch da hoch, das ist ganz klar. Und klar, Aufstiegsfavorit.
Nick, siehst du das auch so?
Also bis gestern hätte ich gesagt, mal schauen, wie die mit ihren Erwartungen zurechtkommen. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer. Der HSV hat 7 Jahre lang vorgemacht, wie schwer das ist, mit großen Erwartungen klarzukommen. Und die ersten Spiele von Hertha waren wirklich nicht gut. Aber gestern, muss ich sagen, habe ich schon viel Gutes in der Mannschaft gesehen. Da ist wahnsinnig viel Potenzial. Ob es jetzt reicht für einen Aufstieg, das weiß ich nicht. Ist sehr viel. Ja, sehr wenig Erfahrung auch drin, sehr viel Jugend noch. Und wie gesagt, man muss mal abwarten, wenn jetzt dieser tonnenschwere Druck auf den Schultern lastet, wie sie damit umgehen. Aber ja, die Mannschaft hat schon sehr, sehr viel Gutes. Aber ganz ehrlich, ich finde unsere Mannschaft nicht viel schlechter.
Ja, was den Marktwert angeht, wohl schon, aber der Marktwert allein, und da ist ja schon ein Stichwort HSV gefallen, macht das eben nicht und ist noch lange keine Aufstiegsgarantie. Muss man auf jeden Fall sagen, aber das ist schon, also so ein Cousins, der Champions League-Sieger mit Bayern geworden ist, oder auch ein Fabian Rehse, der in Berlin jetzt sicher nicht für Glasmurmeln spielt, dass man den überhaupt halten konnte, weil man ihm auch Optionen aufgezeigt hat, das zeigt schon, dass das echt eine Mannschaft ist, die vom Kader her auf jeden Fall ganz oben mitspielen muss. Aber ob es dann tatsächlich klappt, das werden wir tatsächlich sehen. Ja, kommen wir zum Spiel. Die erste Überraschung, oder ja doch, es war eine Überraschung. Kurz vor Anpfiff hat der Verein bekannt gegeben, dass Clemens Riedel nicht mehr im Kader steht, weil er kurz vor einem Wechsel steht. Bis zum Zeitpunkt der Aufnahme heute Morgen stand noch nicht wirklich fest, wo er hingeht. Die Gerüchte, Spekulationen, Berichte verdichten sich aber, dass es Espanyol Barcelona ist. Ein ziemlich großer Name, der mich ehrlich gesagt etwas überraschen würde. Nick, Espanyol Barcelona, Nummer zu groß für Riedel oder genau der richtige Schritt?
Ja, also ich war auch überrascht. Man kann ihm aber, wenn das klappt, nur gratulieren. Barcelona, Megastadt. Leider der falsche Verein. Aber Espanyol ist schon oberes Regal, auch in Spanien. Stimmung ist nicht so gut. Mein Sohn war letztes Jahr bei einem Heimspiel dort. Ein bisschen langweilig im Vergleich zum Bölle. Da wird er sich, glaube ich, noch sehr gerne an unser Bölnfalter erinnern. Es wäre natürlich, also man kann ihm eigentlich nur gratulieren. Espanyol, Barcelona, dann spanische Liga. Also wow, also das wäre schon klasse. Und auch aus Darmstädter Sicht muss man ja sagen, wenn es denn diese 2 Millionen plus X sind, die kolportiert werden, dann ist es, glaube ich, für beide Seiten einfach ein guter Deal und auch der richtige Zeitpunkt.
Jakob, wie siehst du das? Also vielleicht auch die Ablöse, 2 Millionen, wenn es tatsächlich stimmt. Wir müssen da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Also es wird ja in verschiedenen Portalen oder in dem größten Portal zu Transferthemen, Transfermarkt.de, wird ja auch viel spekuliert und auch Blödsinn geschrieben. Das muss man auch ganz offen sagen. Da ist vieles falsch. Dann gibt es den Plettigold, Plettenberg, den Sky-Reporter, der ist ziemlich gut informiert, das muss man tatsächlich sagen. Aber zum Beispiel bei Patrick Pfeiffer lag er auch zuerst ziemlich daneben bei der Ablösesumme, hatte ungefähr das doppelte Geschäft. Aber da, wenn der was hat, dann ist in der Regel schon was dran. Und bei dem stand dann eben jetzt auch Espanyol und auch die Zahlen, die Nick eben genannt hat, ungefähr 2 Millionen. Ist das ein guter Deal für die Lilien, Jakob? Was meinst du?
Ja, also der Transfer ist ja leider nicht so prominent genug, dass ein Fabrizio Romano darauf reagieren würde. Dann könnte man uns ein bisschen sicherer sein mit den Informationen. Aber ansonsten, wenn es so stimmen würde, ich meine, mit den 2 Millionen können wir echt zufrieden sein. Der Junge hat ein Jahr Vertragslaufzeit noch und 2 Jahre, 2 Millionen plus x Weiterverkaufsgebühr, wenn das mit drin ist, könnte man als Linienfan echt zufrieden sein und sich auch für Riedel freuen, dass ein Darmstädter Junge in die La Liga, klar ist jetzt nicht der FC Barcelona, aber Espanyol Barcelona, ich denke, da kann man auch ganz gut Fußball spielen und ganz gut leben. Ich würde mich für ihn freuen und wenn es wirklich so sein sollte, dann wünsche ich ihm alles Gute auf dem Weg, wenn er bei der nächsten Linienaufnahme nicht mehr, bei der Heiner Stube Aufnahme nicht mehr dabei ist. Dann in dem Sinne, falls er mal hier reinhört, alles Gute, Riedel, und rockt das Ding da drüben.
Ja, muss man also schon auch sagen, ne? Der kam aus der Jugend, hat also quasi nichts gekostet, hat früher mal bei der Eintracht auch in der Jugend gespielt, ist dann wieder zurückgegangen zu Wieseck, seinem Heimatort in der Nähe von Gießen, oder das ist, glaube ich, ein Gießener Stadtteil sogar, und er kam dann in die Lilienjugend, und jetzt 2 Millionen bei, wie du gesagt hast, auch Jakob, mit einem Jahr Vertragslaufzeit plus X, das wäre sicher kein schlechter Deal, das muss man tatsächlich sagen. Ja, dass Riedel nicht dabei war, hat dann auch Konsequenzen für die Aufstellung gehabt. Und zwar für die Rechtsverteidigerposition. Florian Kohfeldt hatte sich wieder für die Viererkette entschieden. Sergio Lopez hat zwar wieder voll trainiert am Wochenende, aber Kohfeldt hat gesagt, nach der Pause hätte er ihn eigentlich noch nicht in die Mannschaft, in die Startaufstellung stellen können, auch weil er die ganze Partie noch nicht durchgehalten hätte nach seinen Rückenproblemen. Und ja, Matze Wader hat eben nach seiner Kreuzbandverletzung noch muskuläre Probleme. Das war ja auch was er schon vor der Kreuzbandverletzung hatte, aber der fällt jetzt auch noch ungefähr, wurde so geschätzt, 8 bis 10 Tage hieß es vor dem Spiel. Also wahrscheinlich nach der Länderspielpause könnte er wieder dabei sein, das wäre sehr schön. Aber insofern war niemand da für die Rechtsverteidigerposition, die eben Clemens Riedel auch zweimal gespielt hatte. Und da hat dann doch etwas überrascht die Entscheidung mit May Papela auf der Rechtsverteidigerposition. Papela eigentlich klassischer zentraler Mittelfeldspieler, eigentlich auch ein Achter, eine Position, die es im Kuhfeldsystem selten oder gar nicht gibt. Der jetzt aber auch sehr relativ auf 6 gespielt hat und gestern dann eben auf der Rechtsverteidigerposition. Nick, ich habe dich in der ersten Halbzeit erlebt, als du sehr emotional warst, und May Papela war ein Grund dafür, glaube ich.
Ja, ich habe mich ja jetzt heute ein bisschen beruhigt und mit dem Tag Abstand kann ich da auch ein bisschen ruhiger drauf schauen. Also positiv muss man sagen, Seyfo hat auf dieser Seite wenig gemacht. Vor dem hatte ich ja schon ein bisschen Schiss jetzt bei der Hertha mit seinem Tempo. Aufgabe gelöst, aber ich bleibe dabei. May ist eine Notlösung auf der Position. Ich finde, es ist auf gar keinen Fall ein Rechtsverteidiger. Worüber ich mich gestern aufgeregt habe, ist, dass er teilweise aus aussichtsreichen Offensivsituationen heraus abgedreht hat, den Sicherheitspass nach hinten gemacht hat, Das war eigentlich so das Hauptärgernis und es waren zwei, drei dicke Böcke auch dabei in der ersten Halbzeit. Aber man muss auch positiv sagen, als dann später auf Dreierkette umgestellt wurde, werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, und er dann zentraler gespielt hat, hat er auch mit deutlich besser gefallen. Florian Kohfeldt sagte ja, er wäre der beste Balleroberer der Liga. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit den Superlativen. Angeblich ist ja auch Fabian Nürnberger der beste Linksverteidiger der Liga. Also Kirche im Dorf lassen. Er hat seine Stärken, aber bestimmt nicht auf rechts in der Verteidigerposition.
Ja, Jakob, wie hast du ihn gesehen?
Also er hat seinen Job relativ ordentlich gemacht. Man kann ihm jetzt keine groben Fehler oder groben Fahrlässigkeiten unterstellen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, Papela da auf der rechten Verteidigerposition, das war eher eine Notlösung. Und zeigt vielleicht, dass wir, auch wenn, also ich weiß jetzt nicht, wie der Trainingsstand von Bader ist, aber wenn Lopez zurückkommt, kann es auch nicht davon ausgehen, dass der immer zu 100% ein gutes Spiel machen wird oder auch immer zu 100% fit sein wird. Vielleicht wird da auch mal ein Wehwehchen dazwischen kommen. Und wenn Bader da auch noch nicht zu 100% fit ist, dann wäre es vielleicht gut, wenn wir uns auf der rechten Verteidigerposition noch so ein, wie auf der linken, sage ich mal, einen Leon Klaassen, den wir noch in der Hinterhand hätten, dass wir für die rechte Verteidigerposition auch noch einen dazu holen als Backup. Müsste man mal schauen. Aber ansonsten finde ich, Papel hat seinen Job relativ ordentlich gemacht dafür, dass er diese Position nicht dauerhaft ausübt. Kann man ihm jetzt nichts groß unterstellen, aber ich stimme da auch Nick zu, dass mich das ein, zwei Mal wirklich aufgeregt hat, als er dann nochmal abgedreht ist, statt den Ball mitzunehmen mit dem Tempo und vielleicht mal eine schöne Flanke zu schlagen, die ihm, glaube ich, nur ein, zwei Mal gelungen ist.
Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Er hatte ein paar Ballverluste, fand aber auch, dass er sehr relativ viel Druck nach vorne entwickelt hat. Wir müssen nochmal dann später auf eine Szene kommen, wo er für mein Empfinden gar nicht gut ausgesehen hat. Das war aber kurz vor Schluss, aber dazu später. Vor dem Hintergrund, dass jetzt Jiedel weg ist, habe ich Florian Kohfeldt gestern gefragt, nach der PK noch, ob man denn einen Ersatz holen wird, möglicherweise für Riedel. Und das hat er zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Wenn man jetzt als einen Ersatz jemanden holen würde, der sowohl Innenverteidiger als auch Rechtsverteidiger spielen könnte, dann würde man sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also Kohfeldt hat nicht explizit gesagt, wir holen da jetzt noch jemanden, aber hat gesagt, das ist bis zum Ende der Transferperiode nicht auszuschließen, dass da noch was passiert. Warten wir es also ab. Sehr interessant. Ob die Lilien tatsächlich da nochmal tätig werden. Wir haben letzte Woche und auch im Linienblock habe ich auch drüber gesprochen. Also letzte Woche auf der PK und im Linienblock habe ich drüber geschrieben, ob der Kader nicht zu groß ist. Da hat Kohfeldt auch nochmal klargestellt, dass er auch einige Spieler im Kader sind, die eine relativ lange Krankheitsgeschichte haben. Matze Bader habt ihr eben beide auch, oder hast du eben jetzt auch mehr erwähnt, aber auch so Boetius oder Fabi Holland, die sind ja auch noch nicht bei 100%, und das sind ja auch, oder auch ein Bialek, das sind alle Spieler, wo man nicht weiß, wie voll man die belasten kann im Laufe der gesamten Saison. Ich habe noch einen Spieler bei den Lilien auf dem Zettel, auf den wir unbedingt eingehen müssen. Das war Alexander Vukotic. Der hat für mich gestern ein überragendes Spiel gemacht, vor allem hinten, aber auch nach vorne. Also für mich ganz klar, Man of the Match. Nick, wie hast du ihn gesehen?
Überragend. Also ich bin ja eh zum großen Vukotic-Fan geworden in den letzten Wochen und Monaten. Also das ist schon der Wahnsinn, mit welchem Timing der da auch in seine Zweikämpfe reingeht. Und ja, also offensiv hat er gestern nicht so viele Situationen gehabt. Einmal an Pfosten geschossen, aber da haben sie, ja, stimmt, aber dieses Kopfballspiel, da haben sie ja wirklich mit Haken und Ösen ihn bearbeitet im Strafraum. Das ist natürlich Wahnsinn. Der hat mittlerweile drei Leute an sich kleben bei Ecken. Das ist echt unfassbar. Aber es schafft auch Räume, wie wir gesehen haben, für Pfeiffer dann, der ja auch einen wunderbaren Kopfball fast reingesetzt hat in der ersten Halbzeit. Also Vukotic in Kombination auch mit Pfeiffer, der manchmal noch so einen kleinen Arschwackler hat, wo mir das Herz in die Hose rutscht, finde ich, können wir da, müssen wir uns mit den beiden da echt nicht verstecken. Das ist schon oberes Drittel in der zweiten Liga, finde ich, von der Qualität. Absolut.
Ja, Jakob, siehst du es ähnlich oder hast du eine andere Meinung?
Nee, ich stimme da auch voll zu. Also wir können alleine, wenn wir uns die Ligaspiele jetzt angucken, wir haben ein Tor kassiert, wir haben 2x zu 0 gespielt. Das heißt, und das trotz dessen, dass die rechte Verteidigerposition, sage ich mal, sporadisch mal besetzt worden ist durch Spieler, die diese Position nicht standesgemäß ausüben, können wir echt zufrieden sein. Also das scheint da ein Bombending zu sein. Vuko und Pfeiffer scheinen sich zu verstehen. In der Anfangsphase standen wir auch relativ hoch. Man hat ja auch gesehen, dass Hertha da nur auf Konter lauert. Mit Vuko und Pfeiffer haben wir jetzt nicht die schnellsten Spieler. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir uns gegen Mannschaften, die eben auch schnelle, flinke Spieler haben, wie ein Rehse beispielsweise oder Kartenmacher, müssen wir dann aufpassen, dass wir uns dann nicht in Konter verlaufen. Und wir dürfen nicht vergessen, von den 3 Spieltagen, das Tor, was wir gegen Bochum kassiert haben, war eben auch ein Fehler von Pfeiffer. Na, also auch nicht wirklich aus dem Spiel heraus ein Tor kassiert. Ja, wenn keine Fehler passieren, scheinen wir da bombenfest drin zu sein.
Eine Anmerkung noch, also ich finde es auch toll, dass wir nur ein Gegentor haben, aber wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Mit dem Spielpech, was wir letztes Jahr in der Rückrunde hatten, hätten wir in Nürnberg verloren, hätten mindestens mal ein Tor kassiert von diesen beiden freistehenden Standards kurz vor Schluss. Und gestern, das war ja, also ich habe manchmal gedacht, wir haben mehr Glück als Verstand gehabt da. Also der Krattenmacher, der macht in 9,5 von 10 Fällen, macht der das Ding in der ersten Halbzeit. Muss er machen. Und also Rehse, das macht er in der ganzen Saison, wird er nie mehr das Ding vorbeischießen wie gestern in der 95. Minute. Also wir haben auch ein bisschen Glück im Moment. Also die Dinger fallen hinten nicht rein, leider gestern auch vorne nicht, aber im Moment pendelt das Glück, finde ich, schon eher in unsere Richtung. Das ist gut, das haben wir uns auch ein Stück weit verdient. Aber also wir sind noch nicht fehlerfrei da hinten, das muss man echt ganz deutlich sagen. Und aber die beiden im Zentrum trotzdem, ich finde auch, die machen einen tollen Job, um da jetzt nicht irgendwie Wasser in den Wein zu gießen.
Ja, also es war ein Spiel gestern, was auf auch 3:3 hätte ausgehen können, auf jeden Fall. Es waren viele Chancen auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit. Vorteile für Hertha, was zumindest was die Chancen angeht, mit zwei Aluminiumtreffern, Darmstadt aber auch einmal ans Aluminium, aber leichte Vorteile für Hertha, für mein Empfinden, die ein bisschen besser waren. Dann ist das Spiel in der zweiten Halbzeit ein bisschen hingeplätschert, vor sich hingeplätschert. Tatsächlich bis, für mein Empfinden, Florian Kohfeldt auf Dreierkette umgestellt hat. Ich bin, muss ich ganz offen sagen, kein großer Fan bis jetzt gewesen der Dreierkette. Ich fand, die Mannschaft hat da meistens schlechter damit gespielt, aber gestern hat es tatsächlich dem Spiel gut getan und dann ist das ja wirklich nochmal ziemlich furios geworden und da gab es dann auch in der Schlussphase deutliches Chancenplus für Darmstadt, wobei auch Hertha eben noch eine Riesenchance hatte, die hast du erwähnt, Nick. Aber lass uns kurz nochmal auf diese Umstellung Dreier-Viererkette eingehen. Jakob, wie hast du es gesehen? Also zum einen präferierst du, bevorzugst du ein System? Findest du auch, dass sie mit der Viererkette besser spielen? Oder sollte man das tatsächlich abhängig machen und mal mit der Dreierkette, mal mit der Viererkette spielen, je nach Gegner?
Ja, also wir haben es ja schon in den letzten Folgen thematisiert gehabt. Es ist ja immer gut für eine Mannschaft, unberechenbar zu sein. Ne? Dass der Gegner, dass der Trainer sich Gedanken macht, der gegnerischen Mannschaft, wie wird die Mannschaft jetzt auftreten, mit welchem System kommen sie an. Man hat gestern deutlich gesehen, dass die Umstellung uns gut getan hätte. Wahrscheinlich wäre es dann die richtige Entscheidung gewesen, mit dieser Aufstellung auch zu starten. Gut, das weißt du dann erst als Trainer dann auch erst im Nachhinein. Die Trainer werden da ihre Spitzfindigkeiten und ihre taktischen Analysen im Vorfeld machen, um die dann auch dann ans System anzupassen. Ich finde es gut, dass wir flexibel sind, dass wir auf dieses, ne, Kohfeldt betont es ja auch, dass er auch, dass auch diese Kaderbreite da ist, um auf diese, um eben diese Aufstellung, beide Aufstellungen zu variieren. Und ich finde es gut, unberechenbar zu sein. Und das ist eben auch schwer für den Gegner dann einen Darmstadt zu analysieren.
Kohfeldt hatte dann auf der PK, glaube ich, auch noch gesagt, dass er ein bisschen überrascht war, dass Hertha relativ passiv begonnen hat. Also sie haben auch jetzt nicht so begonnen, wie man sich das erwartet hatte. Die haben erstmal so 10 Minuten Darmstadt kommen lassen. In der Anfangsphase fand ich tatsächlich auch die Lilien relativ stark, bis dann Hertha so langsam ja, Gas gegeben hat.
Ja.
Nick, diese Umstellung Dreier-Viererkette, also von der Viererkette auf die Dreierkette. War das für dich auch so ein Wendepunkt nochmal im Spiel? Oder wie hast du das
Absolut,
erlebt?
absolut. Ich finde, nach der Umstellung auf Dreierkette waren wir die bessere Mannschaft, definitiv. Und wir waren auch viel mutiger nach vorne. Und ich bin ja, wie ihr wisst, ein Fan der Dreierkette, weil die Halbspieler dann auch nach vorne verteidigen können, dadurch unsere beiden Sechser auch etwas einfacher anzuspielen sind, weil die waren in der ersten Halbzeit komplett zugestellt, die beiden. Und da tun wir uns dann mit der Spieleröffnung extrem schwer, wobei man jetzt sagen muss, die Dreierkette ist ein Schlüssel gewesen, aber ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit auch teilweise ein viel zu geringes Passtempo gehabt. Wir waren viel zu leicht zu verteidigen. Das ist ja so ein bisschen das, was sich wie ein roter Faden zieht, dass viele jetzt uns gerne den Ball geben und sagen, jetzt schauen wir mal, was die damit anfangen. Und uns wir, und wenn die Zehnerräume so um Hornby herum zugestellt sind, dass dann uns die Kreativität so ein bisschen ausgeht. Und das fand ich so ein bisschen schade. Wir haben wenig tiefe Läufe mal angeboten. Ich erinnere mich noch an ein paar schöne Vertikalbälle von Pfeiffer. Das hat uns so gut getan, wenn wir mal so eine Spielverlagerung hatten. Und du hast auch an Korridor gemerkt, der dann ungeduldig wurde, oder Hornby, der so aufgefordert hat, hey, spielt mal schneller, komm, 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 ein bisschen mehr Aktivität. Also das war so ein bisschen so ein Rückschritt in alte, vergessen geglaubte Zeiten. Lieber der Querpass, kein mutiger, steiler Pass, kein tiefer Lauf. Also das fand ich so ein bisschen passiv in der ersten Halbzeit. Und das ist mein Hund hier übrigens, nicht wundern. Ja, wahrscheinlich entweder kommt mein Vater oder irgendjemand oder der Briefträger, eins von beiden. Also insofern, ja, gestern war Dreierkette definitiv der Schlüssel, der fast belohnt wurde.
Die Heinerstube live. Ne?
Ja, genau. Gut, ja, dann gab es eine Szene, die viel diskutiert wurde und bei der ich bis jetzt auch noch nicht wirklich weiß, was die Grundlage für die Entscheidung war. Das war die 83. Minute, Freistoß für Darmstadt. Masailler legt quer auf Nürnberger, der flankt in den Strafraum. Kopfball Klefisch, nachdem sowohl Pfeiffer als auch Vukotic da abgedeckt waren. Aber dann gab es ja noch den dritten kopfballstarken Spieler mit Klefisch. Der Ball kommt zu Cornet aus 4 Metern köpfte, nicht schlecht. Glanzparade, wirklich Glanzparade vom Hertha-Keeper Ernst. Der Ball geht zur Seite. An der Torauslinie berührt Cuisance den Ball, nee, Kovnacki war es, der hat den Ball mit der Hand berührt. Und Lilien reklamieren Handspiel, Schiedsrichter lässt das checken, VAR guckt und gibt das Tor nicht. Nach dem Spiel habe ich beide Trainer gefragt, die haben gesagt, ja, das ist blöde Handregel und weiß man nicht. Und Leitl hat gesagt, ja, also an Kofeld Stelle, an Floß Stelle würde ich jetzt auch sagen, ich hätte gern Elfmeter gehabt, aber umgekehrt hätte ich den Elfmeter jetzt auch, kann ich, sollte, muss der uns auch verstehen, dass ich ihn nicht haben, dass wir froh sind, dass er nicht gepfiffen wurde. Kofeld selber hat gesagt, auf dem Bolzplatz hätten wir niemals dafür einen Elfmeter gefordert. Danach kamen dann zwei andere Interpretationen noch. Zum einen, dass Pfeiffer im Abseits stand, vorher passiv und dann im Aktiven, als er eingegriffen hat, beziehungsweise dass der Ball schon im Aus war. Beide Szenen konnte ich aus den Fernsehbildern nicht rekonstruieren. Also Kovnacki war mit den Füßen im Aus, aber die Hand war aus den Perspektiven, die ich gesehen habe, noch im Feld oder zumindest so, dass der Ball nicht komplett im Aus war. Aber wie habt ihr die Szene gesehen? Jetzt lange, lange Rede, kurzer Sinn. Wie habt ihr die Szene gesehen? Wie habt ihr sie verstanden? Jakob vielleicht zuerst?
Ja, also ich habe aus der Nordtribüne, also gestern während des Spiels, habe ich es natürlich nicht so wahrnehmen können. Ich habe mir heute Morgen die Fernsehbilder angeguckt bei der Zusammenfassung auf YouTube von der ZDF. Und da bin ich schon erschrocken gewesen, wie eindeutig das Handspiel eigentlich gewesen ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie oft haben wir, ich meine, wir werden noch sehr oft in dieser Saison über diese Handspielregel diskutieren und reden und uns aufregen. Und auf der anderen Seite werden wir vielleicht auch noch mal froh sein, wenn es dann gegen uns nicht gepfiffen wird. Ne, so ist das halt. Aber na, wenn man betrachtet es doch immer aus der eigenen Sicht, und man sagt dann halt auch immer so, wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich einem gepfiffen geworden. Und ich frage mich halt immer in dieser Situation, warum schickt man den Schiedsrichter nicht einfach zum Bildschirm, lässt ihn die Situation nochmal neu bewerten, und wenn er dann entscheidet, okay, für ihn ist das irgendwie ein wenn der Arm hier oben ist, ist das irgendwie natürlich, eine natürliche Handbewegung, dann soll er das entscheiden, ne? Aber wenigstens in der Situation, bei einer strittigen Situation, den Schiedsrichter zum Bildschirm zu bitten und sich die Situation nochmal anzugucken durch die Fernsehbilder, warum man das nicht macht, das verstehe ich nicht. Manchmal macht man es, manchmal nicht. Und dass da keine klare Linie gezogen wird, das ist als Fan. Und als Fußballfan allgemein ist das echt unerträglich und ja, ich verstehe das nicht.
Nick, wie hast du es gesehen?
Ja, ich finde, es ist einfach ein Graus mit diesem Handspiel. Das ist total nervig, weil einmal wird so entschieden, einmal so. Nach gängiger Rechtsprechung wäre das ein klares Handspiel gestern gewesen. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ich bin aber auch so ein bisschen eher dabei, dass ich sage, meine Güte, hey, wenn wir solche Sachen pfeifen, dann habe ich ja auch keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Warum in Gottes Namen kriegen wir dieses Thema? Wir fliegen auf den Mond, wir fliegen auf den Mars und wir kriegen es nicht hin, eine vernünftige Handregelung hinzubekommen. Ich verstehe es einfach nicht. Ist Absicht oder nicht? Das ist für mich, ja, jetzt kann man auch wieder diskutieren, was ist Absicht? Nein, ich finde, wenn man das unter diesem Blickwinkel Absicht oder nicht gestern sich anschaut, dann sagt man, nee, Absicht kann man dem wahrlich nicht unterstellen. Und ich glaube, das wäre eine klare Rechtsprechung. Vielleicht gibt es auch noch den Stein der Weisen, auf den wir jetzt nicht kommen. Aber das, so wie es im Moment gehandhabt wird, ist grauenvoll. Und wenn ich sehe, wegen was für einem Quatsch der VAR sich mittlerweile einschaltet, dann finde ich, hätte es gestern zwingend einen Elfmeter geben müssen. Also bei aller Liebe.
Ich bin mir da nach wie vor nicht sicher, weil, wie gesagt, diese Interpretation mit Pfeiffer im Abseits oder der Ball war schon im Aus, die sind ja auch da. Ich finde, wenn man es ein bisschen weiter dreht, ist das Problem, dass weder die Zuschauer im Stadion noch die Leute, die sich das fünfmal am Fernseher angeguckt haben, noch die Trainer genau wissen, was wurde jetzt entschieden. War es tatsächlich die Auslegung des Handspiels? War der Ball im Aus? War es abseits? Und da finde ich, haben wir echt auch ein Problem mit dem VAR und dieser Intransparenz. Kein Mensch weiß jetzt wirklich, an was lag es jetzt? Also hat er wirklich nur das Handspiel nicht als absichtliches Handspiel, strafbares Handspiel gewertet? Oder war es vielleicht doch eine andere Entscheidung? Und dann wird das Spiel angehalten. Und da wünsche ich mir halt auch, wie in der zweiten Liga, dass sie auch in der Bundesliga sagen, ja, die Szene wurde überprüft auf das und das. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es das und das war. Dann kann man drüber auch nochmal anders reden, aber so ist jetzt echt unglaublich viel Spekulatius auch in der Welt und das finde ich auch sehr unglücklich. Also da ist auch wirklich nochmal die Hoffnung, dass diese VAR-Entscheidungen auch für die Leute im Stadion und am Fernseher einfach nochmal ein bisschen transparenter gemacht werden, dass wir wissen, worum es da eigentlich geht. Und davon unberührt natürlich diese unklare Handregel, wo du wirklich nie weißt, wie legt es der Schiedsrichter jetzt aus? Es war Hand, aber war es strafbar oder nicht? Das ist großer Mist. Muss man einfach so sagen.
Aber soweit mein Kenntnisstand ist, ich das mal irgendwo aufgeschnappt habe, halte, dass es analog zur ersten Liga auch in der zweiten Liga ab dem 6. oder 9. Spieltag, nagelt mich nicht drauf fest, kommen soll. Weiß nicht. Also.
Ja, zu spät für dieses Spiel, aber
Ja.
dann hoffen wir mal, dass es tatsächlich kommt. Kann sein, es leuchtet mir nicht ein, wieso man da jetzt noch so einen Vorlauf braucht, aber
Ja.
ja, das dann wäre schön. Vielen Dank für die Ergänzung hier, ja. Hoffen wir mal, dass es dann besser wird. Dann hat man natürlich noch eine große Aufregerszene. Kurz vor Schluss, also die Lilien hat ein paar gute Chancen wirklich, fand auch diesen Schuss von Bialek, der ganz knapp übers Tor gegangen ist. Der war echt stark. Überhaupt hat mir Bialek sehr gut gefallen in den paar Minuten, die er gespielt hat. Das ist auch nochmal einer, der dafür für Wirbel sorgen kann. Fand ihn sehr, sehr präsent, auch was Körpersprache anging. Ja, und dann, ich glaube, es war die 96. Minute, die Lilien eigentlich im Angriff. Boetius lässt sich in so einen, ja, wie soll ich sagen, Ringkampf ein, verliert den Ball, Schiedsrichter pfeift nicht härter, kontert. Ball kommt auf Rehse. Papela steht allein da, wählt den falschen Laufweg für mein Empfinden, wusste nicht so ganz, wo er hingehen soll. Und ja, dann, ich habe Rehse allein vor Schuhen und ich habe Schuhen dann gefragt, boah, hast du irgendwas gedacht, als du dieses, als Rehse vor dir allein stand, meinte Schuhen, ja, ich habe gedacht, den halte ich. Hat er nicht gemacht, weil Rehse vorbeigeschossen hat. Rehse danach in der Mixzone war ein bisschen Zeit, konnte ich auch bei den Hertha-Spielern zuhören. Völlig konsterniert, weil denen das Ding muss er einfach machen. Und ja, obwohl die Lilien in der Phase echt stark waren, haben sie da nochmal richtig Glück gehabt, dass das Spiel nicht gegen sie ausgefallen ist. Aber das zeigt, finde ich, zwei Sachen. Schon Selbstbewusstsein, was auch so ein Selbstbewusstsein ist, was für mein Empfinden in der Mannschaft vorhanden ist. Und ja, zum anderen halt auch das Matchglück, was Nick jetzt vorhin auch schon thematisiert hatte. Zwei Sätze noch von euch. Ich glaube, Nick, du hast schon was gesagt zu Rese und zu der Szene, aber da hätte es noch mal kippen können, ne? Also das hätte bitter sein können.
Ja, also die Absicherung, die hat er gar nicht gestimmt. Die haben es zwar auch super gut ausgespielt, aber da müssen zwei Leute hinten sein. Das kannst du nicht machen, wenn du einen Rese da hast. Aber gut, deswegen unterm Strich, glaube ich, können wir alle mit dem 0-0 gut leben. Das hätte wirklich auch in die andere Richtung ausgehen können. Und ja, also ich freue mich jetzt einfach auf die Spiele in Lautern, wo ich dann auch wieder vor Ort sein werde. Und das ist ein cooles Spiel, schade, dass es nicht ein Flutlichtspiel abends ist. Ja, ich finde, da können wir unseren Saisonauftakt doch schön vergolden. Bitte ein mutiger Auftritt, weil ich glaube, der FCK wird nicht mit breiten Schultern auftreten. Die haben auch schon Druck auf den Kessel zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison. Die hatten sich das auch alles anders vorgestellt. Und ich finde auch, dass sie nicht gut spielen. Ich fand auch den Sieg gegen Schalke nicht überzeugend. Also da geht was, da geht was. Wenn wir mutig sind, wenn wir tatsächlich unsere Chance suchen, dann habe ich da ein gutes Gefühl und dann wäre ja Länderspielpause und es wäre einfach so cool, wenn wir das jetzt vergolden würden. Gerne auch mit einem Dreier und ja, und dann bin ich mal gespannt, was dann so vom Verein kommt, in welche Richtung ja, das Saisonziel dann formuliert wird, weil nach diesem Spiel soll es ja mal eine Aussage in der Richtung geben. Die ist nicht zwingend notwendig, können es auch lassen, aber ich glaube, wenn wir da gewinnen, dann kann man mal so ein bisschen nach oben schielen.
Ja, Saisonziel bin ich auch gespannt. Also das hat ja Florian Kohfeldt hat das, wie soll ich sagen, fast ohne Not gesagt. Er wird Hard Facts liefern zum Saisonziel. Also tatsächlich irgendeinen Platz nennen. Ich weiß auch nicht, da wird man ihn dann drauf festnageln, wenn er sagt, wir wollen mindestens Achter werden und sie werden Neunter, werden alle danach sagen, Saisonziel verfehlt. Aber er hat das gemacht. Ich bin gespannt, was dann kommt, was er aussagt, welchen Platz er tatsächlich nennen wird oder ob er wahrscheinlich wird er eher irgendwie so eine Tabellenregion oder sowas nennen, aber hätte er eigentlich nicht machen müssen. Jakob, braucht man so ein Saisonziel? Muss man sowas ausrufen? Oder reicht das auch zu sagen, wir wollen einfach besser als letzte Saison sein und schön Fußball spielen?
Schwierig, also auch in der Aufstiegssaison, als wir mit Lieberknecht aufgestiegen sind, hat man ja bis zum Ende sich gesträubt, irgendwie zu formulieren, dass wir ja zum Aufstieg mitspielen, bis vor dem vorletzten Spieltag oder so. Ich finde, auf der einen Seite Saisonziel auszusprechen im oberen Drittel, sage ich mal, zeigt von Selbstbewusstsein, kann aber auch von Überheblichkeit zeugen. Also es ist wirklich. Man muss da irgendwie die Mitte finden, ne? Dass man auch den Fans auch nicht zu große Erwartungen vorgaukelt. Andererseits finde ich bin halt immer ein Mensch von immer positiv zu bleiben, optimistisch und sich breiter aufzustellen mit breiterer Brust, als man dann vielleicht wirklich hat. Und ich finde, aber mit auch so einem Kader kann man ruhig selbstbewusst in so ein Saisonziel gehen. Klar, für einen Trainer ist es halt dann immer, man wird halt immer daran gemessen, ne? Ich meine, ob sich Kofeld dann einen Gefallen damit tut, werden wir dann am Ende sehen, weil abgerechnet wird am Ende,
Ja, 5 Euro.
ne?
Okay, aber dann lasst uns doch, lasst uns doch mal, dann lasst uns doch mal ein Saisonziel formulieren. Also ich sage jetzt mal erstes Drittel. Jakob, was sagst du?
Also keine konkrete Platzierung oder es ist frei.
Ja, sowas in der Größenordnung. Also dann entscheidet für mein Empfinden, es entscheidet eh immer der Flow im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn du irgendwie weiter dieses Matchglück hast, wie es die Lilien jetzt hatten oder wie sie es auch in der Aufstiegssaison unter Lieberknecht hatten, also als sie in Nürnberg ohne eigenen Torschuss 1-0 gewonnen haben und solche Sachen, dann steigst du eben auf und umgekehrt, wenn du Pech hast, dann kannst du auch unten reinrutschen. Aber ich würde mal sagen, erstes Drittel ist so eine gute
Ja,
Richtung.
also jetzt nach den ersten Spielen und wenn man jetzt, sage ich mal, alle Faktoren mit einberechnet, ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage Top 5.
Nick,
Ja,
kannst du
teile ich
toppen?
zu 100%. Ich sage auch Top 5 mit Blick Top 3.
Na, super. Dann gucken wir mal, was wir in ein paar Wochen sagen, und wie es dann weiterläuft. Wir haben noch ein Thema auf der Liste, was hier ein Heiner-Stuben-Thema ist, dann über den Lilienblock weitergetragen wurde. Vergangene Woche hat der Verein bekannt gegeben, dass für die Präsidentschaftswahl Mitte Oktober nur das Präsidium um Markus Pfitzner, den bisherigen Vizepräsidenten, kandidieren wird und es keine anderen Kandidaten gibt, keine Gegenkandidaten. Wir hatten hier mal drüber gesprochen. Nick, du hast gesagt, du bist bereit, dich zu engagieren. Wir sind dafür, haben dafür auch Prügel bekommen, nach dem Motto, ihr macht ja nur Gefälligkeitsjournalismus, ihr hebt ja den Nick da auf den Schild, dass der da irgendwie kostenlos Wahlkampfwerbung bekommt. Das war das Thema definitiv nicht. Wir haben auch alles über das bisherige Präsidium berichtet. Ich finde, das ist ein Teil der Demokratie, dass auch da Leute sich äußern können, die bereit sind, sich einzubringen und die das nicht nur aus einer Bierlaune heraus machen, aber das haben offenbar nicht alle Zuschauer, Zuschauerinnen, Leser, Leserinnen geteilt. Aber möchte ich jetzt auch nicht zu sehr nachhaken, sondern einfach dich, Nick, nochmal fragen. Das war ja damals eine Idee. Du hast gesagt, du möchtest dich da einbringen. Was ist passiert in den vergangenen Monaten?
Ja, also danke, dass ich dazu auch nochmal sagen kann, weil da ist natürlich auch viel Falsches verbreitet worden. Und nur nochmal vorweg, ich war ja nicht derjenige, der sich da auf eine Bühne gestellt hat und gesagt hat, hey, ich will, ich will, ich will, sondern es war ja tatsächlich aus so einer Stimmung heraus, die wir gespürt haben und wo es dann auch Stimmen aus der Heiner-Stube kam, aus der Community. Und mein Ziel war ja nur von Anfang an zu helfen. So, und dabei bleibt's. Und ich muss auch mal vorweg schicken, dass ich großen Respekt vor Markus Pfitzner und dem Team habe. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, da Verantwortung zu übernehmen. Das muss man auch mal sagen. Und die haben in den letzten Jahren auch einen tollen Job gemacht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und das verdient auch Anerkennung und auch absolut Rückhalt. Ich bin aber auch kein Schwätzer, der sowas, wenn ich mir sowas sage, und das ist ja im April gewesen, dann mache ich es auch richtig. Und ich habe im Hintergrund einfach sehr, sehr viele Gespräche geführt mit unterschiedlichsten Menschen, um mal ein Gefühl zu bekommen für die Stadt Darmstadt, für den Verein, für die Stimmung rund um den Verein und um mir einfach ein vollständiges Bild zu machen. Und solche Prozesse brauchen auch Zeit. Ich finde, das ist bei so einer Aufgabe ist absolutes Muss, dass man sich damit intensiv beschäftigt. Das habe ich getan. Und jetzt kann ich auch klarer sagen, wo ich stehe. Und ja, ich habe tatsächlich viel Energie investiert. Ich habe auch den Fall mal durchgespielt. Wie wäre es denn, wenn ich selber als Präsident kandidiere? Es gab auch so eine Art Schattenkabinett, Leute herum, die mich beraten haben, die Wirtschaftskompetenz, Fußballkompetenz mit eingebracht hätten. Das haben wir ergebnisoffen diskutiert und am Ende aber war mein Gefühl, dass es eigentlich viel zielführender wäre, wenn wir irgendwie die Kräfte bündeln, wenn es ein Gemeinsam gäbe mit dem Präsidium und nicht ein Gegeneinander, weil im Moment ist auch in Darmstadt, das muss man ganz klar sagen, nicht die Stimmung nach Revolution. Es muss ja auch keine Revolution sein. Ich bin immer der Meinung, dass Veränderung gut tut, aber der totale Umsturz, dafür ist, glaube ich, der Verein, die Stadt nicht bereit und das ist auch okay, das sehe ich auch so. Und weiterhin besteht einfach die Absicht zu helfen. Und das Präsidium, was sich zur Wahl stellt, hat ja noch kein richtiges Mandat bis Oktober. Das ist auch die Argumentation mir gegenüber, die ich nachvollziehen kann. Lass uns doch erstmal wählen und dann setzen wir uns zusammen. Und das ist jetzt so das Agreement. Und wie gesagt, ich helfe gerne. Dann aber auch natürlich gern mit einem Mandat und einer verantwortlichen Position und nicht nach dem Motto, ja, man könnte mal sprechen, man könnte sich ja mal zusammensetzen, denn dann braucht es eine Verbindlichkeit. Man darf nicht vergessen, für mich ist der Aufwand natürlich schon ein anderer, da ich hier in München lebe, zwar oft in Darmstadt bin, aber da hat, glaube ich, jeder Verständnis dafür, dass es dann auch eine Verbindlichkeit braucht und wie gesagt, ich habe Zugänge zu Kapital, ich habe Zugänge zu Leuten im Fußballbusiness, die dem Verein weiterhelfen. Und ich bleibe dabei, der Verein wird in den nächsten Jahren sich strukturell auch ein Stück weit erneuern müssen. Die Strukturen, die Satzungen, die sind aus alten grauen Tagen noch. Und da braucht es sicherlich eine höhere Professionalisierung. Dieses Thema ist auch längst auf der Agenda, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, wie sagt man so schön in Bayern, die sind ja nicht auf der Brennsuppe dahergesprungen. Also sie wissen schon auch, was sie tun. Und ja, jetzt warten wir mal ab, was die nächsten Monate bringen, was nach der Wahl passiert, und dann schauen wir mal.
Ja, was vielleicht nochmal hervorzuheben ist, weil du jetzt gesagt hast, du hast versucht, ein Gefühl für Darmstadt zu bekommen. Du hast natürlich schon Darmstadt-Gefühl. Du bist gebürtiger Darmstädter. Du bist nicht der Filmproduzent aus München, der jetzt irgendwie von außen kommt und sagt, hey, will da was besser machen, sondern du hast eine langjährige und enge Verbindung zur Stadt und auch zum Verein. Das muss man einfach auch nochmal sagen, weil das auch in der Kritik an deinem ersten Statement immer wieder aufkam. Was will denn dieser Filmproduzent aus München überhaupt bei den Lilien? Also, wir warten ab, was sich weiter ergibt, hoffen, dass dieses Statement auch so ein bisschen für Klarheit gesorgt hat. Schön ist auf jeden Fall, dass du damit zumindest für die nächste Zeit erstmal weiter in der Heinerstube bleibst und nicht als Präsidiumsmitglied die andere Seite, möglicherweise andere Seite vertreten musst. Das ist also schon mal sehr, sehr positiv. Jakob, Präsidiumswahl. Wie siehst du es? Altes Präsidium tritt nochmal an. Findest du gut?
Ja, also ich bin ja auch Mitglied, wäre auch dementsprechend bin Stimmberechtigter. Ich freue mich immer, wenn es allgemein jetzt über die Wahl jetzt hinaus vom Präsidium. Ich finde es immer schön, wenn mehrere Kandidaten zur Auswahl stehen. Dann ist das halt nicht so, ja, da wird der einzige Kandidat ohne Gegenkandidat mit 98% der Stimmen gewählt oder so, ne? Weil dann stärkt das ja auch wiederum die Position desjenigen, der sich alleine aufstellt. Wenn er Gegenkandidaten hätte, wird es ihm nochmal seine Position bekräftigen, wenn er mit deutlicher Mehrheit der Kandidat ist, der dann gewählt wird. Ansonsten, ich denke, ich kann da vieles verstehen, was Nick gesagt hat, und auch vieles nachvollziehen. Ich sehe das ähnlich. Ich denke auch, dass so das Empfinden aus der Stadt heraus, aus der Fanszene auch dementsprechend ist, dass eventuell, beziehungsweise dass gerade einfach in, sag ich mal, in den letzten 10, 15 Jahren viel auf die Beine gestellt worden ist, man jetzt aber aufpassen muss, dass man halt nicht auf der Stelle tritt, sondern sich als Verein dann auch dementsprechend weiterentwickeln kann. Und dementsprechend, ich freue mich, dass, sage ich mal, eine Struktur da ist, die auch fortgesetzt werden kann, mit einem kleinen Zwinker, dass ich mich auch freuen würde, einfach weil ich jetzt auch Nick halt persönlich kenne, und dass ich weiß, mit welchem Engagement er das macht, dass er eine tragende Rolle, eine Funktion wahrnehmen kann. Vielleicht in, weiß ich nicht, Nick, vielleicht reden wir in 5, 6, 7, 8 Jahren vielleicht nochmal über dieses Thema.
Da
Aber
bin ich
ja,
alt und
man soll ja
weise
nie sagen,
dann.
ne?
Ja, nee, man soll nie sagen. Also ich finde, das muss man einfach, finde ich, auch respektvoll angehen. Und man darf auch nicht vergessen, der Vorlauf war extrem knapp. Ich sehe das schon auch so, dass man sich dann den Mitgliedern, wenn man das ernst meint, den Mitgliedern vorstellt, auch in den Gremien sich vorstellt. Und nicht einfach auf dem weißen Schimmel aus München daherreitet, das, was mir auch an den Kopf geworfen wurde. Nein, also nochmal, helfen ist überhaupt keine Frage. Ich möchte helfen. Es gibt auch ganz viele andere. Es ist ja nicht nur meine Person. Es gibt auch ganz viele andere, die eine tolle Vita haben, mit hoher Wirtschaftskompetenz, die in großen Unternehmen tätig waren, die helfen wollen. Und ja. Jetzt warten wir einfach mal ab. Ist doch schön, dass Menschen helfen wollen, dass der SV 98 das auch erarbeitet hat, dass es wieder Interesse gibt. Es gab Zeiten, ich erinnere mich noch dran, da musste ich mich schämen dafür, dass ich Lilien-Fan bin. Also da war es ja nicht so verbreitet, unbedingt hinter Darmstadt 98 zu stehen. Und wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen und mal ein bisschen unabhängiger vom Fernsehgeld werden und vielleicht auch neue Einnahmequellen erschließen, dann wäre das, glaube ich, beruhigend. Aber schauen wir mal. Also wir können ja optimistisch in die Zukunft blicken. Das Fundament steht, und ich vergleiche das immer gerne mit so einem Häuschen, was gebaut ist, und jetzt ist man in den eingezogen, und jetzt beginnt eigentlich so richtig erst die Arbeit. Der Garten muss schön gemacht werden, die richtigen Lampen müssen ausgesucht werden. Ach, die Vorhänge sind ja auch nicht mehr so schön. So, jetzt kann man anfangen, da, glaube ich, sich mal richtig einzurichten und ja, das ganze Haus noch ein bisschen zu verschönern.
Ja, die Vorhänge hinter dir sehen aber ganz gut aus, Nick, insofern.
Dankeschön. Wobei ich in der Tat überlege, die auszutauschen, aber wir sind da dran.
Gut. Ja, du hast doch mal, ich glaube, da sind wir so ziemlich am Ende. Ich habe aber noch ein Thema, was ich euch da draußen ans Herz legen möchte. Wir haben mittlerweile deutlich über 1000 Abonnenten, das ist echt super. Aber wir haben gerade sechs Fördermitglieder, also sechs Fördermitglieder, die Ehrenhainer sind und uns mit einem kleinen Beitrag im Monat unterstützen. Ganz einfach, könnt ihr anklicken und uns damit bei unserer Arbeit helfen. Und das wäre sehr schön, damit wir hier auch weiter die Technik bezahlen können und vielleicht noch das eine oder andere Feature dazu nehmen können, wie vielleicht neue Vorhänge. Also, aber nicht bei Nick.
Ergänzend dazu noch, Stefan, es gab ja auch schon einige, die auch im Kommentarfeld so ein sogenanntes Superthanks mit einer einmaligen Spende geleistet haben. Auch vielen Dank nochmal an diejenigen, die das bereits getan haben. Falls es Leute gibt, die sich da nicht regelmäßig binden wollen mit einem monatlichen Beitrag, wir freuen uns auch über eine einmalige Spende, die dann auch in, wie Stefan schon gesagt hat, Software und etc. Das sind also alles monatliche Abos, um eine entsprechende Qualität zu liefern.
Genau. Ja, insofern sage ich euch beiden vielen Dank. Danke, Nick. Danke, Jakob.
Gerne.
Gerne. Freue mich aufs nächste Mal.
Genau. Wir sprechen uns wieder nach dem Kaiserslautern-Spiel. Wir müssen noch mal gucken, ob wir es zeitlich gleich hinterm Spiel hinbekommen, noch am Sonntag oder sonst wieder am Montagmorgen. Das werden wir dann sehen. Bis dahin, bleibt gesund und ja, alles Gute. Macht's gut. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt! Hey!